Hallo zusammen, ich bin Sonja. Herzlich willkommen zur 10. Folge von Hörstoff, dem JEF-Podcast zur Verbandsentwicklung. Heute habe ich wieder zwei Personen zu Gast. Das ist nämlich einmal Inga Wachsmann. Hi Inga.
Hallo Sonja.
Und Sandra Schumacher. Hi Sandra.
Hallihallo Sonja.
Die beiden sind von der Europa-Union. Inga Wachsmann. Inga sitzt im Präsidium und Sandra arbeitet in der Geschäftsstelle. Und wir drei sprechen heute über die Europa-Union und ihre Zusammenarbeit mit der JEF. Was die beiden genau bei der Europa-Union machen und welche positiven und negativen Beispiele sie für Zusammenarbeit zwischen beiden Verbänden haben, dazu kommen wir in circa 8 Minuten. Aber vorher, wie immer, machen wir einen kleinen persönlichen Tauchgang in die persönliche Geschichte zu JEF und EOD. Und ich würde gerne anfangen mit Sandra und dich fragen, wie bist du zur JEF gekommen und wann bist du zur EOD übergegangen? Wie sah das aus?
Zur JEF bin ich bei der Uni gekommen, über eine Freundin, wie so viele, über persönliche Kontakte. Ich wurde eingeladen, da ist eine Gruppe, die befasst sich mit Europa. Ich glaube, das würde dir Spaß machen. Komm, wir gehen da mal hin. Und dann war ich dort und bin eigentlich nie wieder davon losgekommen. Und habe dann über verschiedene Ebenen, ich war Kreisvorsitzende, habe im Landesvorstand mitgearbeitet und war dann Bundesschatzmeisterin der JEF und bin dann auf der Bundesebene zur EOD gekommen, weil ich für eine Europawahlkampagne 2014 angefangen habe, für die Bundesgeschäftsstelle der Europa-Union zu arbeiten. Vorher bin ich vor allem auf der Landesebene näher in Kontakt mit der Europa-Union gekommen und habe da eigentlich schon sehr viel gute Zusammenarbeit gesehen und miterlebt und auch mitgearbeitet.
Und welche Rolle hast du jetzt gerade in der Europa-Union? Was machst du?
Ich arbeite für die Bundesgeschäftsstelle in Berlin. Bin dort zuständig unter anderem für die Gremienarbeit, aber auch für Schulungen für Ehrenamtliche, arbeite zurzeit gerade auch an einem Schulprojekt, mache aber darüber hinaus auch Finanzen und auch so Dinge wie Datenschutz oder Verträge und so weiter und so fort. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich und zum Glück habe ich auch viel mit Ehrenamtlichen zu tun. Das macht am meisten Spaß.
Und vielleicht nochmal, weil wir jetzt ja gerade so einen exklusiven Blick in die Geschäftsstelle bekommen, wie groß ist dein Team da?
Also es sind 3,5 feste Stellen und zurzeit haben wir noch 3 Projektmitarbeiterinnen und eine Praktikantin.
Okay, und du hast eben ganz mysteriös gesprochen, du warst auf Landesverbandsebene aktiv. Willst du uns noch sagen, woher du kommst und wo du mit der EF und der EOD angefangen
hast? Ja, ich komme aus Baden-Württemberg. Also ich war Mitglied des Landesvorstandes Baden-Württemberg, der EF und Kreisvorsitzender in Tübingen. Ja.
Und sorry, jetzt springe ich ein bisschen hin und her, aber eben war ich so noch nicht eingegroovt. Warst du eine Zeit lang auch bei Europa Union und EF gleichzeitig aktiv?
Ja, also ich war unter anderem von 2014 bis 2016 Bundesschatzmeisterin der JEF und zu der Zeit habe ich schon bei der Bundesgeschäftsstelle der Europa-Union gearbeitet. Und das war eigentlich eine sehr schöne Zusammenarbeit, weil die Geschäftsstellen der JEF und der EOD sehr eng zusammenarbeiten und auch ich als Schatzmeisterin da immer mit involviert war und ich glaube schon, dass alle von den Kontakten dann profitiert haben.
Sitzt die EOD zusammen mit der JEF in einem Gebäude eigentlich?
Nee, aber in einem Hof. Wir sitzen gegenüber und demnächst zieht die JEF zu uns, die Bundesgeschäftsstelle, weil leider wir die JEF früher als die EOD, aber wir alle müssen spätestens im Juni nächsten Jahr den Europahof in der Sophienstraße verlassen. Der Mietvertrag der JEF läuft jetzt in diesem Sommer aus und deshalb zieht dann erstmal die JEF-Bundesgeschäftsstelle zur EOD.
Okay, aber im gleichen Hof, da kann man ja schon mal zusammen Kaffee trinken gehen.
Ja, genau. Okay. Haben wir auch sehr oft gemacht oder auch zusammen Mittag gegessen.
Okay, schön. Okay, das ist ja schon ein erster positiver Aspekt von Zusammenarbeit. Dann wechseln wir vielleicht mal zu Inga. Inga, wie und wann bist du zu JEF gekommen und wie sah dann dein Übergang zur Europa-Union aus?
Ja, zum Übergang gibt es, glaube ich, gar nicht richtig. Ich bin zuerst der Europa-Union beigetreten, weil in dem Ort, wo ich geboren bin und wo ich irgendwie Anschluss gesucht habe oder wo ich nach Engagement gesucht habe, was politisch ist, aber eben nicht parteipolitisch, gab es eine aktive Europa-Union, aktiv ein bisschen in Anführungszeichen gestellt, weil meine Mutter und ich, wir sind damals zusammen beigetreten und als wir dann zur ersten Versammlung kamen, haben wir, glaube ich, den Altersspiegel sehr drastisch gesenkt in dem Raum. Aber es ist eine kleine Stadt in NRW, um deine Nachfrage vielleicht vorzugreifen, wo die Europa-Union oder wo überhaupt irgendwie ehrenamtliches Engagement, wo es viele Vereine gibt und viel, ja, verknüpft auch ist miteinander, weil jeder sich irgendwie kennt. Also zumindest alle, die so ein bisschen aktiv sind oder Lust haben, mitzuwirken an der Gesellschaft, die kennen sich über kurz oder lang. So sind wir halt da beigetreten und ich wusste gar nicht, dass es eine JEF gab. Ich bekam irgendwann, ja, recht regelmäßig den Treffpunkt, den es damals noch als Papierversion kam. Und irgendwie habe ich gedacht, na, wer schickt mir denn einmal die blöde Post? Ich wollte das doch gar nicht haben. Wer hat da schon wieder meine Adresse irgendwo hergekriegt? Und dann habe ich da mal reingeguckt und ja, dann habe ich gemerkt, ist ja gar nicht so uninteressant. Und als ich dann aktiv wurde, beruflich, bin ich dann nach dem Studium ins Saarland gegangen und hatte in Anführungsstrichen die JEF, die Europa-Union, die europäische Bewegung und alle Europaakteure des Saarlandes vor der Haustür. Wie das der Hof in Berlin ist, ist das in Saarbrücken ein Haus. Ja, und da hatte ich nicht richtig die Wahl. Meine Kollegen, Kolleginnen, ein, zwei Freunde, die ich schon kannte, waren auch schon aktiv und dann wurde ich in Anführungsstrichen sofort verhaftet. Und aber wieder, weil im Saarland die Beziehungen recht eng sind, die JEF ist da nicht unabhängig, sondern halt quasi so ein Jugendverband oder Jugendeinheit der Europa-Union. Und die Mitgliedszahlen sind auch recht, was heißt klein, an der Bevölkerung gemessen vielleicht gar nicht so, aber mit 300 Mitgliedern ungefähr, das ist recht überschaulich, wenn man da irgendwie sich noch das Publikum und die Zielgruppen gegenseitig strittig macht, dann funktioniert das nicht. Also wir haben sehr eng zusammengearbeitet und so war ich eigentlich immer bei beiden aktiv. Als ich dann nicht mehr im Saarland oder nicht mehr im Saarland war, sondern nach Paris umgezogen bin und auf der Bundesebene angefangen habe, mich zu engagieren, ging das ein bisschen weiter und ich war immer Delegierte auch für die Kongresse der Europa-Union und habe immer versucht, damit zu helfen, wo es vielleicht nicht so gut klappte mit den Beziehungen auf der Landesverbandsebene oder auf Bundesverbandsebene wieder einzuführen, dass wir gemeinsame Bundesausschüsse haben. Ja, deswegen ich, ja. Noch dazu sind die Mitarbeiterinnen aus der Geschäftsstelle auch fast alle, auch wenn sie manchmal gewechselt haben, Freundinnen. Also weil die für mich, ich mache da irgendwie keine Trennung zwischen JEF und Europa-Union. Wir kommen ja gleich noch sicherlich dazu, dass es doch durchaus Unterschiede gibt und das ist auch gut so. Aber für mein Engagement war das irgendwie immer, ich habe immer so auf der Brücke mich gefühlt und würde jetzt nicht sagen, ich war mal nur Mitglied in der JEF oder nur Mitglied in der EOD oder nur aktiv auf einer Seite. Das war irgendwie immer so ein bisschen fließend in beide Richtungen.
Und ich habe dich ja ganz am Anfang vorgestellt als Mitglied des Präsidiums. Kannst du vielleicht noch mal kurz erklären, was das Präsidium ist und was du da machst?
Klar, das Präsidium entspricht dem Vorstand der JEF oder einem Vorstand von einem Verein. Wir sind da gut 20 Menschen, die versuchen, die Arbeit oder für den Verband zu führen, weil der Vorstand ist natürlich das Entscheidungsgremium in sehr enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle. Ohne die Geschäftsstelle gäbe es meiner Meinung nach die Europa-Union nicht oder überhaupt nicht so, wie sie heute ist, ohne das große Engagement der Mitarbeiterinnen dort. Ja, also das Präsidium ist der Vorstand. Ich selbst bin Beisitzerin in diesem Vorstand. und vor allen Dingen aktiv im Bereich Verbandsentwicklung, wo natürlich auch wieder viele Möglichkeiten der Kooperation schon aus Definitionen von Verbandsentwicklung bestehen, weil ohne DIEF, ohne die zukünftigen EOD-Mitglieder oder ohne zukünftige EOD-Aktive kommen wir halt auch nicht weiter. Und wir arbeiten auch da in der Verbandsentwicklung sehr eng mit der JEF zusammen seit Anfang an oder zumindest seitdem ich da dabei bin. Ja, ich weiß nicht, ob das schon reicht, sonst fragt lieber noch ein bisschen gezielter nach.
Das gibt auf jeden Fall schon mal einen guten Einblick. Und das heißt, das Präsidium ist dann wahrscheinlich auch komplett ehrenamtlich, wie bei der JEF, oder?
Ja.
Okay, super. Okay, vielen Dank für die Einblicke in eure Tätigkeiten bei der Europa-Union, eure tägliche Arbeit sozusagen. Und das bringt uns eigentlich zum Hauptthema dieses Podcasts und zum ersten großen Themenblock. Und zwar würde ich von euch gerne wissen, welche Form der Zusammenarbeit es zwischen der Europa-Union und der JEF so gibt. Und mein Vorschlag ist, dass wir einfach auf der Kreisebene anfangen. Das machen wir ganz grob und dann die Landes- und die Bundesebene ein bisschen genauer angucken, weil ihr euch damit natürlich am besten auskennt. Und deswegen an dich vielleicht als erstes die Frage, Sandra, welche Zusammenarbeit auf KV-Ebene gibt es denn so?
Auf Kreisebene gibt es sehr unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit zwischen JEF und Europa-Union. Die gängigste ist, glaube ich, dass Veranstaltungen zusammen organisiert, beworben und durchgeführt werden, sei es eben jetzt gerade digital oder hoffentlich bald auch wieder in Präsenz, zur Europawahl, zu bestimmten strittigen Themen, also alles, was mit Diskussionen zu tun hat. Dann gibt es viele Kreisverbände, die auch einen JEF-Vertreter im Kreisvorstand haben. Und ich denke, es gibt noch jede Menge weitere Zusammenarbeit, von denen wir auf der Bundesebene jetzt nicht unbedingt Kenntnis haben, aber es gibt sie und zum Glück wird es immer mehr.
Ja, Inga, möchtest du noch was ergänzen? Sonst würde ich nämlich direkt zur Landesebene übergehen.
Nein, vielleicht allgemein, dass viele Dinge, die auf Kreisverbandebene stattfinden, dann auch parallel auch auf Landesebene stattfinden. Und das gilt auch vielleicht, wenn die Initiative für einen Antrag ergriffen wurde oder wird, dann wird es oft meistens dann jetzt, wenn er bei der Europa-Union eingebracht werden soll, auch von der lokalen JEF dann mit unterstützt. Also wir haben jetzt sehr viel, die Beispiele, die Sandra schon genannt hatte, waren ja jetzt viel im Bereich Veranstaltungen oder Gremienzusammenarbeit, aber weniger zu der politischen Arbeit. Und auch da besteht eine Kooperation, würde ich sagen. Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel, aber die Anträge, falls die aus Kreisverbänden oder Landesverbänden kommen, werden dann schon auch immer mitgetragen von den entsprechenden Vertreterinnen, die in beiden Gremien aktiv sind oder für gemeinsame Bundesausschüsse delegiert sind.
Ja, danke. Möchtest du dann direkt bei der Landesebene weitermachen und erzählen, welche Kooperation es da so gibt?
Ja, ich glaube, alles, was Sandra gesagt hat für die Kreisverbandebene, kann man auch da auf der Landesverbandsebene sagen. Vielleicht sind manche Veranstaltungen dann ein bisschen größer, und das kann schon mal eine Kampagne sein oder auch da sind die Vertreterinnen der JEF meistens automatisch oder eine Vertreterin immer automatisch in den Landesvorstand delegiert, was auch vielleicht nicht immer so der Fall war, aber ich glaube, heute ist das, hoffe ich zumindest, in allen Landesverbänden der Fall. Ja, vielleicht zu Kampagnen gibt es vielleicht zwei schöne Beispiele aus der kürzeren Vergangenheit, wo Sandra vielleicht ein bisschen mehr zu sagen kann, falls du das wünschst, Sonja. Da geht es um Kampagnen zur Änderung der Landesverfassung in NRW und in Berlin. Ja, die erfolgreich waren oder erfolgreich gemeinsam geführt wurden. Vielleicht eine Sache, die mir dabei jetzt gerade noch einfällt, ist, dass oft oder nicht oft, Sandra hat schon eingangs in ihrer Vorstellung gesagt, dass sie parallel JEF Vorstandsmitglied war und schon in der Bundesgeschäftsstelle gearbeitet hat. Das gilt auch auf Landesverbandsebene manchmal, dass da junge oder gerade am Übergang zur Berufstätigkeit stehende Jefferinnen auch dann in der Geschäftsstelle aktiv sind. Das fällt mir gerade bei NRW ein, in der kürzeren Vergangenheit.
Ja, ich habe das gemacht.
Siehst du?
Also kann ich bestätigen.
Genau. Ja, wie gesagt, das ist auch nichts, was heißt außergewöhnlich. Es ist immer, glaube ich, eine super Gelegenheit, in der Europa-Union mehr Jefferinnen aktiv reinzubekommen, vielleicht auch ein paar etwas verkrustete oder die Art der Arbeit ein bisschen ja, freundlicher zu machen oder freundlicher für junge Menschen und dabei durchaus aber halt eben alle mitzunehmen. Das finde ich an die Beispiele, an die ich gerade denke, wo haben die Leute das sehr behutsam hinbekommen und sehr erfolgreich. Also da die guten Beispiele, das gute Management, was in der JEF aus meiner Erfahrung oft stattfindet, auch in den ehrenamtlichen Vorstand der Europa-Union dann bringen, wo vielleicht man mehr gewohnt ist, dass auch die Geschäftsstelle Dinge erledigt und nicht unbedingt die Ehrenamtlichen alle oder mehr Arbeit erledigen müssen und sollen, damit der Verband lebt, blüht und sehr dynamisch ist.
Ja, dann bleiben wir vielleicht wirklich einen Moment bei den Kampagnen. Ich war ja auch dabei in NRW. Aber vielleicht, Sandra, möchtest du erstmal von der in Berlin erzählen und eventuell ergänze ich dann noch was, wenn ich das Gefühl habe, da habe ich noch was dazu zu sagen.
Ja, gerne. Die Berliner Kampagne ist entstanden, nachdem die in NRW so erfolgreich war. Da haben die Berliner dann auch mal in ihre Landesverfassung geschaut und gesehen, ah, da fehlt ja der Europabezug. Und dann wurden sie beraten von NRW, von JEFern und EUDlern und haben dann gemeinsam auch eine Kampagne aufgelegt. Und ja, ich denke, seit letzten November sehr hart daran gearbeitet mit Sprühaktionen, mit Gesprächen vor allem im Abgeordnetenhaus, mit Politikerinnen. Haben es auch in das Leitmedium der Hauptstadt, in den Tagesspiegel geschafft und wurden auch wirklich sehr eingebunden dann vom Abgeordnetenhaus, von den Fraktionen, die sich immer zurückgemeldet haben und um Feedback gebeten haben. Und wenn das nicht der Fall war, haben dann die Berliner gesagt, hier, wir sind noch da und wie sieht's aus? Und ja, vor der Wahl zum Abgeordnetenhaus im September haben Sie das jetzt noch geschafft. Genau diese Woche ist es abgestimmt worden und somit die Berliner Landesverfassung um einen Europabezug ergänzt worden.
Ja, herzlichen Glückwunsch, richtig nice. Als nächstes ist dann Hamburg dran, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Ja, ich würde auch sagen, unsere Grüße gehen nach Hamburg. Wir haben den Staffelstab übergeben und
Ja.
ich denke auch, also ich habe da keine große Beteiligung dran gehabt. Das waren andere. Also ich
Aber
kann mir das
kannst du?
nicht auf die Fahne stecken.
Okay, aber kannst du vielleicht, hast du einen Eindruck davon bekommen, welche Aufgaben so eher von der EOD und welche eher von der JEF übernommen wurden? Oder hattest du das Gefühl, das war so eine ganz enge, gleichberechtigte Zusammenarbeit?
Es war eine enge und gleichberechtigte Zusammenarbeit. Es gibt einen glücklichen Umstand, dass bei der JEF Berlin, wie sie ja jetzt heißt, sehr viele Juristen sich engagieren. Und die haben dann sehr am Text auch gearbeitet, am Vorschlag für die Verfassungsänderung, während die EOD sehr viele Kontakte ins Abgeordnetenhaus hat und mit denen gesprochen hat, den Entwurf damit eingebracht hat. Aber auch die Texte, darüber saß man am Ende natürlich gemeinsam. Und ich denke, alle haben ihre Kompetenzen eingebracht. Das war der springende Punkt. Das hat es ausgemacht. Und es war eben ein Team mit Leuten, mit Juristen, aber auch mit Leuten, die gerne Öffentlichkeitsarbeit machen, gerne Social Media Arbeit machen. Und das hat es halt einfach erfolgreich gemacht. Und alle waren und sind hartnäckig geblieben und dran geblieben. Und das hat unzählige Absprachen erfordert, ganz, ganz viele Videokonferenzen, Telefonkonferenzen, Korrekturschleifen, Alle haben sehr viel Zeit da auch reingesteckt. Und das, denke ich, war das A und O.
Ja, super, voll spannend. Ich frage das deswegen so genau, weil ich in meiner Erinnerung, also vielleicht so als Kontext, in NRW war das ja, war sozusagen der Beschluss, sich für so eine Verfassungsänderung einzusetzen, relativ unabhängig voneinander in Europa und in der JEF gefasst worden. Und dann gab es erste, sagen wir mal, Sondierungsgespräche, die haben damals in Münster stattgefunden, wie wir zusammenarbeiten wollen. Und mein Gefühl rückblickend ist, wenn ich auf diese Kampagne schaue, dass es schon so eine funktionale Verteilung gab, wo die Europa-Union, sagen wir mal, vor allem ihre Kontakte, hatte ich das Gefühl, beigesteuert hat und ihre Vernetzung auch zum Teil. Und die JEF-Seite so ein bisschen, sagen wir mal, das operative Geschäft übernommen hat mit, wie sieht unsere Social-Media-Kampagne aus, sodass halt beide Seiten so ein bisschen ihre Stärken ausspielen konnten. Genau, das vielleicht nochmal ein Blick auf eine ähnliche Kampagne mit ein bisschen einer anderen Verteilung. Genau, kann ja beides gut funktionieren. Genau, wenn wir ein bisschen von den Kampagnen weggehen, fällt mir noch eine Sache auf Landesebene ein, und zwar, dass es ja Doppelmitgliedschaftsabkommen gibt. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz unseren HörerInnen erzählen, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Ich weiß nicht, ob Inga oder Sandra da mehr Interesse an dem Thema hat.
Magst du loslegen, Sandra?
Okay. Ja, in ganz vielen Landesverbänden kann man, wenn man Mitglied wird und unter 35 ist, ist man automatisch auch Mitglied der Europa-Union, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass jemand über die JEF beitritt und wenn sie oder er unter 35 ist, auch gleichzeitig Mitglied der Europa-Union wird. Es bedeutet auch oft in der Zusammenarbeit, dass die Mitgliederverwaltung bei der Europa-Union liegt, die eben zum Beispiel Mitgliedsbeiträge einzieht, die Verwaltung macht, wenn Adressen geändert werden oder Bankdaten. Das ist so dann die Arbeitsteilung. Und das ist mittlerweile in sehr, sehr vielen Landesverbänden der Fall, diese Arbeitsteilung oder auch diese Doppelmitgliedschaft. Es ist dann auch so, dass die Beiträge, die die Europa-Union dann von den JEF-Mitgliedern einzieht, die werden dann eben natürlich weitergegeben an den Landesverband und der gibt sie natürlich dann weiter an die Kreisverbände. Also auch finanziell ist da eine Verflechtung vorhanden und eine gegenseitige Unterstützung. Und das Abkommen dient vor allem auch dazu, auf der einen Seite eben den Nachwuchs einzubinden, weil die JEF ist ja die offizielle Jugendorganisation der Europa-Union. Und das hat ganz klar das Ziel, dass der Europa-Union nicht der Nachwuchs ausgeht. Und eben für die JEF bedeutet das eben eine Unterstützung in der Verwaltung, in den Bereichen, die oft mühsam sind und von Ehrenamtlichen auch nicht so gerne gemacht werden, verständlicherweise. Und da eben die JEF dann von profitiert, von der Zusammenarbeit oder von der Doppelmitgliedschaft.
Mhm. Möchtest du noch was ergänzen, Inga?
Ja, vielleicht mehr zur Stimmung, weniger zu dem, wie das konkret aussieht, sondern einfach, dass es was ist, was, glaube ich, vielen, unter anderem dem aktuellen EUD-Präsidenten Rainer Wieland, sehr am Herzen lag und liegt, weil es gut in einigen Landesverbänden geklappt hat. Ich hatte ja eingangs schon erzählt, dass im Saarland die JEF zum Beispiel gar kein eigenständiger eingetragener Verein ist, sondern eine Jugendgruppe der Europa-Union dort. Und vielleicht nochmal zu sagen, dass es recht große Arbeit war, einfach sich mal einen Überblick zu verschaffen, wie das in allen Landesverbänden so aussieht, weil es sah sehr unterschiedlich aus teilweise. Und ich glaube, das, was unseren Verband ausmacht, ist viel auch die persönlichen Beziehungen, das Engagement und die Historie, wie die Landesverbände entstanden sind. Und damit hing dann auch viel zusammen, wie eben die EUD-JEF-Zusammenarbeit aussieht. Teilweise lag das halt recht weit in der Vergangenheit zurück. Und teilweise waren es einfach auch aktuelle Herausforderungen von aktuellen Vorstandsmitgliedern, die sich entweder sehr gut oder entweder sehr schlecht verstanden hatten. Und da einfach nochmal die Wichtigkeit unterstreichen von diesem Doppelmitgliedschaftsabkommen, weil das einfach dafür sorgt, dass die Beziehung theoretisch, also auf dem Papier, ein bisschen neutraler oder von vornherein einfach auf dem Papier geregelt sind. Und das ist jetzt vielleicht nicht wie ein Ehevertrag, aber oder wie ein Mietvertrag oder sowas, oder wie ein Vertrag mit einem Arbeitnehmerin, den man gerne mag, ist halt immer wichtig, wenn Dinge geregelt sind und auch niedergeschrieben sind und die Unterschrift verpflichtend von beiden Seiten da sitzt, dass es ein bisschen unabhängiger von der Tagesverfassung von Personen oder von der Tagesverfassung von Geldkonten, von Bankkonten abhängig ist. Ja, das wollte ich einfach noch so ein bisschen mehr zur Stimmung und zur Geschichte ergänzen, weil einfach unser Verband so sehr von Vielfalt geprägt ist, dass es, glaube ich, wichtig ist, dazu auch hier zu sagen, es ging nicht darum, diese Dinge zu vereinheitlichen, sondern wirklich dafür zu sorgen, dass wir eine gute Ausgangsbasis haben, zusammenzuarbeiten und eben die Zukunft vom Verband zu sichern. Und da hat, glaube ich, der Bundesverband ein recht großes Interesse dran, weil ohne die Landesverbände beider von JEF und EOD gibt es ja den Bundesverband auch nicht wirklich. Unsere Mitglieder, die treten vor Ort bei und meistens zumindest und nicht auf Bundesebene. Und da ist es halt wichtig, einfach sowas zu begleiten und dafür zu sorgen, dass gute Rahmenbedingungen da sind für die Arbeit und in dem Fall halt eben die Zusammenarbeit, weil die so sehr wichtig ist.
Ich glaube, damit hast du was Wichtiges angesprochen, was uns quasi direkt zur Bundesebene trägt. Und zwar, wenn du jetzt sagst, okay, auf Landesverbandsebene haben wir eben durch diese Abkommen eine verstetigte Zusammenarbeit. Und die stellt sozusagen sicher, egal ob die Vorsitzenden sich mögen oder nicht, dass es zumindest institutionell funktioniert und man da irgendwie was hat, auf das man quasi als Mindeststandard zurückfällt. Wie sieht das denn auf Bundesebene aus? Genau, gibt es da auch ein ähnliches Abkommen oder noch nicht?
Nein, gibt es noch nicht. Da können sicherlich Sandra und ich auch was zu sagen. Es gibt gerade die Idee, darüber nachzudenken und das will, glaube ich, gut überdacht werden, weil es einfach viel Arbeit ist, weil jedes Mal, wenn man in unserem Verband irgendwas festlegt, dadurch, dass er so dezentral, föderal organisiert ist, müssen halt alle zustimmen und sich da die Zustimmung von allen von allen Ebenen in Anführungsstrichen einzuholen, das ist halt sehr, sehr viel Arbeit. Und da ist halt immer die Frage, ist so Aufwand und Gewinn, wie hält sich das da die Waage? Aber so ein Abkommen gibt es noch nicht, was aber nicht bedeutet, dass es keine Zusammenarbeit gibt, ne? Ganz im Gegenteil. Die Zusammenarbeit ist, glaube ich, zumindest seit den, weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie lange, ich will jetzt nicht zählen, wie lange ich schon aktiv bin, aber schon weiß ich nicht, definitiv mehr als 10 Jahre. Sind die Beziehungen auch nochmal viel enger, viel zuverlässiger, viel besser geworden, viel professioneller vielleicht auch oder erfolgsbringender. Und ja, das will ich halt nicht in Abrede stellen, wenn wir sagen, es gibt da eben kein so ein Abkommen. Sondern vielleicht magst du noch ergänzen.
Es ist so, dass auch die Europa-Union den Bundesverband der JEF unterstützt. Es gibt jährlich auch unter anderem Zahlungen dafür. Das wird aber tatsächlich jährlich ausgehandelt, aber ist schon jetzt wirklich auch über längere Zeit gang und gäbe. Und wie es Inga gesagt hat, die Zusammenarbeit auf Bundesebene ist sehr gut. Die Geschäftsstellen arbeiten sehr eng zusammen, tauschen sich aus, ziehen jetzt zusammen. ich denke aber, es ist trotzdem wichtig, darüber nochmal nachzudenken, weil in diesen ganzen Doppelmitgliedschaftsabkommen auf Landesebene sind eben die unteren Ebenen der JEF und der EOD mit drin und auch der Bundesverband der Europa-Union. Es fehlt nur ein Verband, das ist der Bundesverband der JEF. Und Mal sehen. Also ich hoffe, da ergibt sich dann auch mal etwas. Aber das ist auch ein dickes Brett. Und wie es Inga schon beschrieben hat, viele Ebenen, viele Interessen. Wenn dann eben noch Geld auch dazu kommt, wird es besonders kompliziert. Und das ist ja in allen Verbänden ähnlich. Die Verteilung der Mitgliedsbeiträge ist ein heißes Eisen. Und da müssen sich auch erstmal Leute finden, die das anfassen wollen.
Ja, total. Ich glaube, das gibt uns auch einen guten Einblick in sozusagen die Zusammenarbeit von Verbänden generell, was es da sozusagen für Aspekte gibt, die man vielleicht gar nicht immer so auf dem Schirm hat. Aber Inge hat ja gerade erwähnt, dass es trotzdem natürlich erfolgreiche Zusammenarbeit gibt, ne? Also, und du hast gerade gesagt, also dass natürlich die Gelder zum Beispiel, also dass die JEF einfach finanziell von der Europa-Union auf Bundesebene unterstützt wird. Gibt es auch gemeinsame Aktivitäten oder Veranstaltungen oder Kampagnen, die aus eurer Sicht gute Beispiele für Zusammenarbeit sind?
Ja, zum
Sandra?
Glück eine ganze Menge. Also gerade arbeiten wir vor allem im Bereich Verbandsentwicklung sehr eng zusammen. Es gibt die EOD-JEF-Akademie oder JEF-EOD-Akademie, wie man es sehen möchte, seit mehreren Jahren schon. Da haben Inga und ich auch sehr stark mit dran gearbeitet, aber auch Lutz aus der Bundesgeschäftsstelle der JEF und Leute wie Linda Bottin, die erst im Bundesvorstand der JEF waren und jetzt eben im EOD-Präsidium sind. Und weitere Leute, die sich da engagieren, haben wir erst in Präsenz natürlich die ganzen vergangenen Jahre gemeinsame Akademien, Schulungen, Seminare gemacht. Seit einem Jahr, seit gut einem Jahr machen wir das jetzt online. Es gibt die JEF-EOD Online-Akademie, da haben wir schon mehr als 10 Ausgaben auch schon dazu gemacht. Also angefangen von, wie gehen Online-Formate, wie macht man Online-Gremiensitzungen, aber auch, wie wirbt man für Online-Veranstaltungen, wie funktioniert der Vorstandswechsel. Jetzt im Februar hatten wir eine Akademie zum Thema Online-Formate moderieren und das findet immer in beiden Verbänden sehr guten Zuspruch. Und dann natürlich die Kampagne zur Europawahl 2019, Europa machen. Das wurde zusammen konzipiert, auf die Beine gestellt und durchgeführt. Das würde ich sagen, war sehr erfolgreich. Und für mich gibt es zwei persönliche Highlights neben denen, die ich gerade schon aufgezählt habe. Und zwar 2017 waren eben 50 Jahre römische Verträge. Ich glaube 60 Jahre, nicht nur 50, 60 Jahre. Und da sind wir zusammen nach Rom gefahren und haben dort an einer großen Demo teilgenommen, der Pro-Europäer, der europäischen Föderalisten organisiert, von unseren europäischen Dachverbänden gemeinsam. Und da haben wir auch sehr gut zusammengearbeitet. Zum Beispiel hat die EOD-Geschäftsstelle Öffentlichkeitsarbeit gemacht und so sind dann einige JEFer ins Radio und ins Fernsehen gekommen. Und gemeinsam demonstriert haben wir natürlich auch. Das war sehr schön. Und 2018 waren wir gemeinsam mit der JEF Münster, der Europa-Union Münster oder der Europa-Union NRW beim Katholikentag in Münster und haben dort mit 50 Freiwilligen über 2 Tage lang Programm gemacht. Das heißt eben Diskussionen, aber auch Straßenaktionen und ein sehr buntes Programm. In dem Zusammenhang viele Grüße an Lena und Pia. Da haben wir sehr, sehr eng und sehr gut zusammengearbeitet und es war für mich auch so ein Highlight, an das ich immer sehr gerne zurückdenke.
Fällt dir noch was anderes ein, Inga, was du gerne auch erwähnen würdest in der Hinsicht?
Ja, Sandra hat schon die großen Beispiele genannt und vielleicht kann ich da mehr ein bisschen in die Tiefe gehen bei dem einen oder anderen, um auch nochmal zu sagen, wie wertvoll die Zusammenarbeit ist, weil wenn man zum Beispiel den Katholikentag nimmt, die Veranstaltungen waren dort halt sehr gemixt und gingen von den Bürgerdialogen, die wir dort auf dem Katholikentag haben durchführen können, bis zu Straßenaktionen. Und dann musste man auch ja, recht flexibel in Anführungsstrichen sein und sich an die lokalen und auch die täglichen, dann kurzfristig an dem Tag entstandenen Gegebenheiten anpassen. Und einfach diese Flexibilität ist nur möglich gewesen, glaube ich, weil man da sehr eng zusammengearbeitet hat und dann manchmal in die eine Richtung geschmunzelt wurde und manchmal in die andere. Und ich kann mich erinnern, dass da bei den Straßenaktionen, ich glaube vom Schloss oder so, wenn man dann Stand hat und es läuft nicht alles so wie geplant oder es ist nicht alles Material da oder so und dann einfach spontan doch eine Lösung findet und dann auf irgendwie pragmatisch einfach einer, sei es dann eine JEFerin oder eine EUDlerin, die Dinge in die Hand nimmt und hinterher läuft alles. Ich weiß nicht, ich fand das ein ganz gutes Beispiel, wo Vertrauen irgendwie gelebt wurde oder wo es einfach nicht schlimm war, weil man sich halt getraut hat, einfach die Dinge in die Hand zu nehmen und dann vielleicht auch die Europa-Unionsmitgliederinnen mit Farbe im Gesicht rumgelaufen sind und wir uns so halt auch erkennen konnten, weil man sich vielleicht auch nicht immer, alle sich nicht immer kannten. Ja, oder einfach die handwerklichen Fähigkeiten von einem Europa-Unionsmitglied dann geholfen haben, dass der Stand doch stand. Ja, und so weiter. Also ich glaube, das ist, das kann man sehr oft bei diesen Veranstaltungen sagen, wo wir natürlich unsere Inhalte an Mann und Frau bringen, aber letztendlich auch sehr viel Handwerkszeug irgendwie und Zusammenarbeit und guter Wille und Spaß und Freude an, ja, an den ganzen Tag draußen sein und viel Menschlichkeit rüberbringen. Also wir bringen ja nicht nur Inhalte rüber, sondern das Ganze eben auch mit sehr viel Menschlichkeit und Lachen und Überzeugung, wo man einfach sieht, dass wir nicht irgendwie ein Programm abspulen, sondern wirklich unsere Motivation überspringt, vor lauter, also wir sprühen in Anführungsstrichen unsere Überzeugung und unsere Inhalte, glaube ich, auch oft aus. Und wenn man dann sieht, dass das halt eben nicht nur junge Menschen und nicht nur ältere oder erwachsene Menschen sind, dann ist es auch nochmal anders überzeugend, finde ich zumindest. Es war für mich auch ein wichtiger Grund, eben beizutreten, zu sagen, es ist parteiübergreifend, und es ist altersübergreifend, das ist einfach übergreifend, was so viele Aspekte angeht. Das heißt nicht, dass wir neutral sind, ganz im Gegenteil, wir wissen genau, was wir möchten, aber wir können das, glaube ich, recht mit viel Legitimität rüberbringen. Und da gehört für mich auch die Zusammenarbeit sehr stark dazu, die diese Legitimität verstärkt und Überzeugungskraft irgendwie herstellt.
Dazu fällt mir eine Frage ein, weil das, was du gerade beschreibst, klingt für mich nach JEF-Spirit. Hat die EUD da auch einen Hashtag zu?
Wir könnten den Akademie-Spirit, den gibt's.
Okay, ja, das ist ja schon mal ein Punkt zum Starten. Vielleicht würde man den dann auch eher Hashtag EOD-Geist nennen. Keine Ahnung, ist natürlich nicht genau das Gleiche, aber hat man keinen Anglizismus, kann man ja auch mal eine Taskforce vielleicht bilden. Okay, ja, danke für die Schilderung, Inga. Ich glaube, das gibt uns einen guten Einblick in die individuelle Ebene der Zusammenarbeit, die irgendwie total wichtig ist. Und deswegen würde ich jetzt gern übergehen zu einem anderen Thema, nämlich manchmal laufen ja die Europa-Union und die JEF in Kreisverbänden auch ein bisschen, sagen wir mal, autonom. Man kennt sich persönlich nicht so und dann werden die JEFerInnen plötzlich 35. Und haben aber die Europa-Union vielleicht nie gesehen oder haben sie gesehen. Und meine Frage an euch ist einfach, also wird jede JEFerin am Ende auch aktive EUDlerin? Wie sieht das aus in der Regel? Ja, vielleicht möchte Sandra anfangen.
Nein, leider nicht. Du hast es sehr gut beschrieben gerade. Im besten Falle kennt die JEF die Akteure der Europa-Union, wurde einbezogen, haben was zusammen auf die Beine gestellt. Dann ist es ziemlich sicher, dass aus dem JEFer der JEFerin auch eine EUDlerin wird und auch eine aktive oder ein aktiver EUDler. Aber wenn es eben nicht so ist, dass man sich nicht kennt, dass man einen Kontakt hatte, aber dann von oben herab behandelt wurde und nicht, ja, kein Interesse an der Zusammenarbeit da ist und da war, und da ist es dann sehr sicher, dass die Karriere bei den europäischen Föderalisten mit 35 dann leider endet. Und das ist eine große Herausforderung. Und da hat die EUD schon, glaube ich, sehr viel gelernt, ist immer noch Luft nach oben. Vor allem denke ich, dass es da auch sehr viele Unterschiede gibt von Kreisverbänden zu Kreisverbänden. Aber das ist eben Voraussetzung, dass man sich kümmert, dass die Europa-Union, die Vorstände, die Aktiven der JEF einbezieht, sie wertschätzt, mit Respekt begegnet, die dann auch mal machen lässt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil sonst verlieren diese Menschen sehr schnell die Lust. Und es gibt einfach so viel, was man machen kann. Und dann suchen sich diese Leute einfach ein anderes Engagement.
Und hast du eine Zahl für uns? Also wisst ihr ungefähr, wie viele sozusagen um die 35 verloren gehen? Oder ist das schwer zu erheben?
Nee, das muss ich tatsächlich sagen. Ich glaube, das haben wir noch nicht erhoben. Man kann nachgucken, wie viele im Jahr tatsächlich übergehen und nicht austreten. Ne? Das kann man sehen aus der Datenbank. Das ist übrigens auch ein Gemeinschaftsprojekt. Das Mitgliederverwaltungssystem, in dem alle Mitglieder drin sind und auch verwaltet werden, natürlich mit unterschiedlichen Rechten, damit es auch alles seine Richtigkeit hat. Da lassen sich schon manche Daten ablesen draus, aber ich muss auch ehrlich zugeben, die habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Tendenziell ist es so, dass es besser wird, dass es weniger Leute gibt, die dann mit 35 austreten.
Okay. Gehen wir mal davon aus, dass tatsächlich die Ex-JEFferin bleibt. Wie sieht dann dieser Übergang von der JEF zur EOD in der Regel aus?
Ja, ich denke, das beginnt erstmal damit, das kann ich auch aus Erfahrung sprechen, dass der Altersunterschied zu den anderen JEFern, die sich engagieren, tendenziell immer größer wird. Und dann man sich so ein bisschen wie die Oma vorkommt und dann sich ein bisschen mehr orientiert, was macht die Europa-Union, was gibt es da für Angebote, wenn dann vielleicht auch jemand, mit dem man bei der JEF sehr gut ausgekommen ist und viel gemacht hat, auch mitgeht, fängt man eben an, sich bei der Europa-Union zu engagieren, geht zu Stammtischen oder mal zu einer Vorstandssitzung oder telefoniert mit der oder dem Vorsitzenden und kann dann anfangen, eben mitzuarbeiten, mit einer Veranstaltung zu organisieren. Viele übernehmen im Bereich Social Media, Webseitenbetreuung dann Aufgaben, das ist natürlich die digitale Generation, die haben das natürlich oft viel mehr im Blut oder sind da einfach oft bewanderter und oft beginnt dann die Zusammenarbeit über diese Schiene.
Ich würde da vielleicht gern was aus meiner eigenen Sicht ergänzen, weil, also ich bin noch nicht 35, aber ich kann bestätigen, dass es so ist, dass man tatsächlich irgendwann immer älter wird und die JEFferInnen, die neu dazukommen, dann irgendwie einen größeren Altersabstand immer mehr bekommen. Aber gleichzeitig ist es ja auch so, dass man, sagen wir mal, ab 30 voll im Berufsleben steht, vielleicht Kinder bekommt und so und deswegen einfach nicht mehr so viel Zeit hat, tatsächlich irgendwie sich ehrenamtlich zu engagieren. Würdet ihr sagen, dass das auch eine wichtige Rolle spielt in diesem Übergang? Dann vielleicht Inga diesmal?
Jein. Also ich glaube, ja. Also ich meine, vielleicht ich glaube, wenn man eine Motivation hat, in der Europa-Union aktiv zu sein, dann wird man das auch weiter sein. Es gibt ja auch viele Europa-Unions-Aktive, die teilweise in der JEF waren, teilweise auch nicht, die irgendwie zwischen 40 und 60 sind und total viel zu tun haben in ihrem Job und es trotzdem hinkriegen, aktiv zu sein. Also ich würde das jetzt nicht unbedingt aufs Alter schieben. Man merkt vielleicht, ich kann mich noch an eine Situation, also ich habe angefangen, in der JEF aktiv zu sein, als ich schon gearbeitet habe und war damit ein bisschen so die Ausnahme oder hatte einfach einen anderen Tagesrhythmus als die anderen Vorstandsmitgliederinnen. Und ich kann mich noch an ein paar Situationen erinnern, wo ich gefragt wurde, sag mal, wie hast du das? Also da war jemand, der hat dann ein Praktikum gemacht oder hat mal irgendwie ein paar Monate gearbeitet, bevor das dann weiterging im Studium. Und dann hat er gesagt, sag mal, wie hast du das denn eigentlich gemacht? So nach dem Motto, wie kann man denn Vollzeit berufstätig sein und trotzdem irgendwie noch Vollzeit JEF machen? Weiß ich auch nicht immer, wie ich das gemacht habe, aber ging halt. Und das, glaube ich, geht dann auch in der Europa-Union. Ich merke das jetzt gerade, wir haben gerade Nachwuchs bekommen und da ist einfach die Zeit ein bisschen anders, aber nur weil wenn man das dann nicht in der Mittagspause der Arbeit macht, wo das Kind theoretisch vielleicht in Betreuung ist, dann wann sind irgendwie die Zeiten, wo ich aktiv sein kann? Die sind halt irgendwie zu Zeiten, wo niemand anders im Moment aktiv ist, nämlich wenn das Kind schläft und dann ist es zu spät. Und am Wochenende ist es halt auch irgendwie schwierig, dann gemeinsame Zeiten zu finden. Und ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht. Also ich finde es schwierig, da jetzt so eine globale Aussage zu tätigen. Ich kenne viele, die gesagt haben, mir passt das einfach nicht von der Stimmung her oder die Art der Arbeit, die Art der Zusammenarbeit, die Art der Arbeit ist nicht das, was ich gerne machen möchte. Mir fehlt da eben der Yes-Spirit, das schon. Ich kenne auch viele, die gesagt haben, das ist mir in Anführungsstrichen egal, ich habe das vorher vereinbaren können und ich kann das auch jetzt vereinbaren. Was definitiv hilft, ist dann auch eben, wie Sandra schon sagte, wenn man nicht die einzige Jefferin ist, damit man da auch den Jeff-Spirit so ein bisschen mitbringt in die Europa-Union und auch die anderen ansteckt und manche vielleicht auch daran erinnert, weil viele, die heute in der Europa-Union aktiv sind, waren ja mal bei der Jeff aktiv. Also ich würd ungern eine pauschale Antwort geben. Ja, weil ich glaube, das hat einfach viel mit Engagement insgesamt zu tun. Wann und wir sind ja nicht der einzige Verband, der ein Problem in Anführungsstrichen hat mit diesen 35 bis 50-Jährigen. Ne? Das ist ja überhaupt im ehrenamtlichen Engagement der Fall. Und auch dort sieht man ja, ich kenne auch viele junge Familien, irgendwie, die drei Kinder haben und super engagiert sind. Hut ab. Ich finde, das ist wichtig und toll. Kriegt vielleicht nicht jeder hin. Die Frage ist dann, warum? Und da muss man ein bisschen genauer hinkommen, als gucken, als einfach nur zu sagen, man hat keine Zeit mehr, weil man voll berufstätig ist und vielleicht die Karriere irgendwie im Vordergrund steht oder die junge Familie im Vordergrund steht.
Das gibt mir ja Hoffnung und du bist ja das beste Beispiel, weil du jetzt ja mit uns diesen Podcast aufnimmst. Deswegen gucken wir vielleicht wirklich nochmal auf die inneren Gründe, also die in der Europa-Union selbst liegen, die einfach diesen Übergang schwieriger machen oder wo viele JefferInnen dann sagen so, nee, danke, tschüss, ich möchte das nicht weitermachen, ich engagiere mich woanders. Ein paar Sachen sind, glaube ich, immer so ein bisschen jetzt schon so mitgeklungen. Was würdet ihr denn sagen, sind so die wichtigsten Gründe, wenn man auf die Europa-Union selber guckt, warum viele JefferInnen dann sagen, dass sie da nicht weiter aktiv sein wollen? Sandra vielleicht?
Ich denke, das hat sehr viel mit der Lebenssituation zu tun, in der die einzelnen Leute stecken und auch so ein bisschen mit sich nicht so in die andere Person reindenken können. Also eben, dass man den anderen Leuten mit Respekt begegnet, dass man eben weiß oder merkt, okay, die Person ist jetzt am Ende ihres Studiums zum Beispiel, dann ist oft einfach die Erwartungshaltung da, bei der Europa-Union engagiert man sich über Jahrzehnte und so. Und das ist natürlich ein Commitment, das die Jeffer selten geben können. Das geht vielleicht in ein paar großen Städten, Hamburg, München und Berlin, aber oft diese Klage höre ich sehr, sehr oft aus der EOD, ja, die sind dann mal ein paar Monate aktiv und da und dann sind sie wieder weg und was bringt mir das, wenn ich dann ein Mitglied werbe, das dann wieder weg ist, so sage ich immer, ja, aber du musst den größeren Kontext sehen, dann zieht diese Person vielleicht dann mal nach München und ist dort aktiv, das ist doch auch ein super Gewinn für den Verband, aber ich verstehe dann natürlich auch die Sicht eines Kreisvorsitzenden, der dann sagt, ja, für mich, mir bringt es dann aber so nichts. Das sind Dinge, woran wir eben arbeiten, an diesen Erwartungshaltungen an den unterschiedlichen, die unter einen Hut zu bringen und eben damit zu arbeiten, zu wissen, hey, jetzt habe ich die Person, die hilft mir eben jetzt gerade mal eine Facebook-Seite aufzusetzen und kann vielleicht nochmal jemanden ein bisschen einlernen, aber ist dann eben weg, weil macht gerade eine Station in Brüssel oder so oder gründet eine Familie. Das ist ja auch oft so, dass dann Leute erstmal eine Familie gründen, aber dann vielleicht auch später wieder zurückkommen und sich engagieren. Das sehen wir auch sehr oft. Und ich denke, so dieses sich nicht in die andere Person reindenken können, ist oft schwierig. Einfach, dass man nicht akzeptiert, die andere Person ist in einer anderen Lebenssituation und hat jetzt nicht eben vor, für die nächsten 30 Jahre Schatzmeister bei mir zu sein. Damit umzugehen, ist, glaube ich, wichtig. Und dann ist es natürlich eine Frage des gegenseitigen Respektes. Und wenn jemand kommt aus der JEF, dann hat der oder die meistens ziemlich hohes Aktivitätslevel gehabt und sie dann eben in einem EOD-Vorstand auch eben dem geschuldet, dass viele berufstätig sind und Kinder haben, ist nicht ganz so viel los. Damit umzugehen ist schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Und dann muss man den Leuten eben auch Angebote machen, dass sie Sachen machen, die ihnen Spaß machen, dass sie nicht die Resterampe, was die anderen nicht hinkriegen, nur machen, sondern dass sie auch selber gestalten können, Projekte, Veranstaltungen und so weiter anstoßen können, Veränderungen in Strukturen, veränderte Kanäle der Kommunikation. Und da braucht es eben eine gewisse Offenheit. Und das ist manchmal nicht so da, weil natürlich viele Formate sind über sehr lange Zeit erprobt und erfolgreich, sodass man dieses über den Tellerrand schauen wenig passiert. Und das ist oft für Jefferinnen und Jeffer nicht so attraktiv. Und ja, daran müssen oder sollten viele dann eben arbeiten. Und ich glaube, man sieht es in der Politik ganz krass, dieses, wann ist es Zeit, einfach auch Verantwortung abzugeben, loszulassen und andere machen zu lassen. Das können viele nicht so gut. Und wobei andere wiederum auch klagen, ich finde niemand, der mein Nachfolger werden kann. Wir haben zu wenig Junge und so weiter. Aber da ist auch immer so ein bisschen Henne und Ei, was war zuerst da, ne? Also die wenigen jungen Leute oder die jungen Leute, die da waren, die dann nicht machen durften oder eingeschränkt wurden oder eben in manchen Fällen von oben herab behandelt wurden. Ja, und ich glaube, das sind die größten Herausforderungen, die es gibt. Und aber wir haben schon eine Menge positiver Beispiele, wo das eben anders gehandhabt wurde und wird.
Bevor wir auf die Potenziale zur Verbesserung gehen, vielleicht nochmal an dich, Inga. Fällt dir noch was anderes ein, was aus deiner Sicht ein großes Problem ist?
Sandra hat ja schon sehr viel gesagt. Ich würde vielleicht den Respekt unterstreichen. Einfach auch in beide Richtungen durchaus. Dass da respektiert wird, wie man sich Ehrenamt vorstellt, wie Aufgaben wahrgenommen werden, dass Freiheiten bestehen. Ich glaube, wenn man respektvoll miteinander umgeht und es hinbekommt, Verständnis zu zeigen, was nicht nur ein Lipservice ist, sondern auch wirklich von Herzen kommt. Nein, das reicht nicht. Es muss halt wirklich auch in die Tat umgesetzt werden. Und dann kommen wir, glaube ich, schneller auf den grünen Ast, als wenn andere Dinge fehlen. Ich glaube, ich würde vielleicht den Respekt so in den Mittelpunkt bringen. Durch reicht nicht aus, aber ist, glaube ich, eine sehr wichtige Voraussetzung.
Und wenn ihr jetzt sagt, also Sandra hat das, glaube ich, eben gerade schon mal so angesprochen, dass es durchaus da ein bisschen eine Verbesserung gibt in den letzten paar Jahren. Woran liegt das denn dann? Wie kommt das? Also wie können diese Probleme zum Teil überwunden werden?
Ich will jetzt nicht Sandra und mir oder den anderen, weil wir sind ja nicht die Einzigen, die zwischen den Verbänden arbeiten. Aber ich glaube, alle die da zu diesem Team gehören, auf Landesverbandsebene oder auf Bundesebene, ich würde schon sagen, dass wir es geschafft haben, Räume zu schaffen und Tools zu schaffen teilweise, die einfach Möglichkeiten geben, ganz konkret zusammenzuarbeiten. Und dann kann man sich besser kennenlernen. Man kann sich austauschen, man kann Dinge zusammen erleben, zusammen machen. Und dann ist die Lust einfach größer oder man merkt, der andere ist ja gar nicht so schlimm oder so weit ist man ja vielleicht gar nicht auseinander. Ich kann mich an viele Situationen auf gemeinsamen Bundesausschüssen erinnern, auf gemeinsamen Veranstaltungen, gemeinsamen Schulungen, sei es auf Bundesausschuss, am Rande von Gremiensitzungen oder in unseren Akademien, die Sandra erwähnt hat, sei es Präsenzakademien oder jetzt die Online-Akademien. Man kann da super viel voneinander lernen in beide Richtungen. Und das wird einfach sehr wertgeschätzt. Also ich würde sagen, dass wir durch die Räume, die geschaffen wurden, wo Zusammenarbeit einfach stattfindet, teilweise auch mit Auseinandersetzungen und nicht immer einfach. Also unsere gemeinsamen Bundesausschüsse, das war nicht immer einfach, das hinzubekommen. Sich wirklich zu einigen und zu schauen, wie kommt jeder da irgendwie gut weg, dass es nicht nur so eine Art von Kraftspiel ist, sondern dass es wirklich auch was Gemeinsames wird und da die Verbände beide was von haben und wir noch dadurch mehr zusammenwachsen. Ich würde sagen, diese Räume geschaffen zu haben, wo einfach konstruktiv Zusammenarbeit stattfindet, das macht den Einzelpersonen, aber auch dann eben den Organen der beider Verbände mehr Lust auf Zusammenarbeit. Man hat nicht immer unbedingt die Zeit, sich halt für beide Verbände Zeit zu nehmen. Das ist durchaus ein noch zusätzliches Investment, glaube ich, was wir machen mussten und müssen. Wenn man nämlich weiß, in beiden Verbänden gibt es zum Beispiel Kampagnen, es gibt Arbeitsgruppen, Unterarbeitsgruppen. Und wenn man zusammenarbeiten möchte, dann muss man einfach wissen, was in beiden Verbänden los ist. Was bedeutet, dass man vielleicht mal an zwei Sitzungen teilnehmen muss, plus dann noch einer gemeinsamen. Das macht dann schon drei und nicht mehr nur eine. Wer dazu halt bereit ist, und das gibt es ja doch einige, die da bereit sind. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, ich würde es auf diese Räume, gelebte Zusammenarbeit ist, glaube ich, das beste Rezept. Wenn man immer nur drüber redet oder denkt, der andere ist böse oder lieb, dann kommt man nicht weiter. Man muss es einfach tun und ausprobieren und dann mit guten und schlechten Erfahrungen irgendwie weiterleben. Und es gibt natürlich auch die schlechten, und ne? Das hört sich jetzt so an, als wäre es irgendwie. Also ich glaube, es hat sich einfach verbessert durch diese gemeinsamen Räume. Die Herausforderungen sind immer noch da und die sind teilweise auch sehr groß. Aber man hat einfach mehr Raum, zusammenzuarbeiten und dadurch das auch ja, vorzuleben vielleicht oder Inspiration zu geben an andere im Verband, wie es eben gut laufen kann.
Und ich denke, wir haben in den letzten Jahren viel mehr noch dieses gemeinsame Mitdenken etabliert, gerade auf Bundes- und auf Landesebene, dass man immer, die JEF oder die EOD wird immer mitgedacht, egal was man macht, egal ob man eine Gremiensitzung organisiert oder eine Veranstaltung oder eine Kampagne oder was zur Zukunftskonferenz jetzt machen möchte oder was zur Bundestagswahl. Es ist viel mehr Usus, den anderen Verband immer mitzudenken und sagen, machen wir es zusammen. Das ist viel mehr verbreitet, denke ich, als es noch vor 10 Jahren der Fall ist. Und dann ist natürlich auch eine Frage von, oder besser gesagt, ein Bewusstseinswandel zu wissen, dass man Nachfolger braucht, dass man Nachwuchs braucht. Und ich glaube, das ist auch gerade bei der EOD in den letzten 10 Jahren nochmal sehr deutlich geworden.
Einfach durch die Altersstruktur
Richtig, es ist einfach
des
ist eine
Verbands.
Notwendigkeit steckt da auch dahinter.
Ja. Viel von dem, was ihr jetzt gerade gesagt habt, betont ja, dass man irgendwie voneinander lernen und voneinander profitieren kann und dass Diversität dann irgendwie was Gutes ist, weil man so unterschiedliche Standpunkte und Arbeitsweisen und so weiter quasi in einen Topf wirft und dann das Gute rausnimmt, was man gerade braucht. Dieser Sicht, was würdet ihr sagen, sind die größten Stärken der JEF und was sind die größten Stärken der EOD? Vielleicht Sandra, du warst da ja gerade schon dabei, so ein bisschen.
Ja, ich denke, die JEF ist agil, sie ist sehr stark natürlich auch digital unterwegs, spontan, begeisterungsfähig. Das finde ich, sind aus meiner Sicht die großen Vorteile, können auch schnell agieren, können sagen, oh, dann in einem WhatsApp-Kanal wird das und das abgesprochen und dann wird auf Social Media ein Post gemacht oder eine Veranstaltung kurz organisiert. Das ist alles sehr informell und schnell, während bei der EOD oft Leute dabei sind, die schon Jahrzehnte dabei sind, die haben Kontakte, die haben ja, Kontakte, die der JEF helfen können, die haben ein großes Netzwerk, die können auch Kontakte herstellen. Und eben sind über einen langen Zeitraum vor Ort, ne? Und das ist ja auch wichtig für andere Organisationen, wenn man einen Ansprechpartner hat. Das ist ja auch von den EODler öfter mal beklagt. Naja, dann ist die Person ein halbes Jahr oder ein Jahr da, dann ist sie wieder weg. Macht die Zusammenarbeit, die kontinuierliche Zusammenarbeit eben nicht gerade leicht. Und da ist eben die EOD ein Anker, wo oft Ansprechpartner eine relativ lange Zeit da sind. Und das schafft natürlich Netzwerke, Kontakte, die man dann nutzen kann. Und ich denke, das ergänzt sich sehr gut. Und ja, das würde mir so da als erstes einfallen.
Ja, das deckt sich ja auch ein bisschen mit dem Gefühl, mit dem Eindruck, den ich hatte damals bei der Kampagne für die Verfassungsänderung in NRW. Das ist ja sehr ähnlich zu dem, was du gerade beschrieben hast. Inga, möchtest du gern noch was dazu ergänzen? Gibt es Stärken von EOD oder JEF, die du gern noch erwähnen möchtest?
Nein, mit Auge auf die Zeit, die wir noch haben, vielleicht. Ich könnte noch ein, zwei Anekdoten erzählen, aber
Ja,
ja.
gib uns eine.
Okay. Vielleicht sehr klein, aber fein, die Frage, ob man überhaupt per E-Mail zu erreichen ist oder ob man sich schon mal in eine Videokonferenz eingewählt hat oder in eine Telefonkonferenz, weil das gerade ja so ein bisschen im Verband aktuell ist durch die Pandemie. Wurden einfach alle dazu gezwungen. Aber ich weiß von ein, zwei Europa-Unionsmitgliedern, die sich jahrelang geweigert haben oder die einfach ja das nicht wollten. Ich weiß gar nicht unbedingt, was der Grund war, aber die irgendwann ganz stolz zu mir kamen und gesagt haben, hey, ich habe jetzt auch ab dann und dann, also die wussten genau, an welchem Tag dann die E-Mail-Adresse, an dem Tag habe ich jetzt auch eine E-Mail-Adresse und dann kann man mich auch erreichen und Informationen teilen. Die haben halt einfach gemerkt, dass Dinge auch irgendwie außerhalb von unseren Präsenzveranstaltungen stattfinden und außerhalb von Papier, die im Briefkasten landet und dass da Informationen geteilt werden, die halt von unseren gemeinsamen Veranstaltungen auch Dokumentationen zum Beispiel oder Follow-ups, wie geht's weiter, dass man einfach auch hört, was aus der gemeinsamen Arbeit geworden ist. Und das schien sie halt anscheinend so interessiert zu haben, dass es wert war, sich eine E-Mail-Adresse einzurichten und das dann halt auch eben irgendwie so ganz stolz, aber ohne Scham in Anführungsstrichen zu erzählen und zu sagen, hey, ich habe ab dann eine E-Mail-Adresse, bitte sorgt doch dafür, dass wir dann auch dass die Informationen auch zu mir gelangen. Und so ähnliche Erfahrungen gab es halt auch jetzt bei den Online-Akademien oder bei anderen Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen, wo man gemerkt hat, ach, das ist ja gar nicht so schlecht. Selbst wenn wir hier in unserem Landesverband das per Telefonkonferenz machen, da sind plötzlich viel mehr Leute da. Da nehmen sich irgendwie mehr Leute die Zeit, dabei zu sein. Ja, vielleicht eine kleine Anekdote, weil wenn der Jeff ohne E-Mail und Telefonkonferenzen, dann gäbe es Jeff nicht. Die ganze Vorstandsarbeit findet quasi nur so statt, außer Klausurtagungen. Es bedeutet, na, ich glaube, wir brauchen hier nicht erklären, wie wichtig es ist, sich auch persönlich zu treffen. Das wird die Jeff auch als erstes unterstreichen und für wichtig finden. Aber ohne die Hunderttausende online und mit Telekommunikation stattfindenden Arbeitsschritte, ja, gäbe es die F nicht. Ich glaube, das ist vielleicht wo die Europa-Union jetzt gemerkt hat, dass sie vielleicht gar nicht so schlecht dasteht oder dass deren Publikum, unser Publikum gar nicht, ja, gar nicht so abgeneigt ist, dem gegenüber.
Und glaubt ihr, dass vor dem Hintergrund vielleicht man sagen könnte, das ist jetzt eine steile These von mir, aber dass die Pandemie die JEF und die Europa-Union auf diese Art und Weise so ein bisschen zusammengebracht hat? Eben dadurch, dass die Europa-Union eben jetzt einfach noch mehr als die JEFerInnen gezwungen ist, eben auf digitale Kontakte auszuweichen und diese ganzen Tools viel mehr zu nutzen, wo man vorher gut drum rumgekommen ist. Was würdet ihr sagen?
Ja, würde ich schon denken, weil jetzt sind alle gezwungen, sich im digitalen Raum zu bewegen, vor allem auch wenn man gemeinsam an Papieren und Dokumenten arbeitet. Da haben sich lange auch Leute eben gegen gewehrt. Da wurde vielleicht mal ein Text erarbeitet, der dann per E-Mail hin und her geschickt wurde und dann haben am Ende 10 verschiedene Versionen existiert. Ich denke, da ist auf jeden Fall einiges passiert im letzten Jahr. Gerade bei der EOD ist eine steile Lernkurve gewesen. Nicht alle Kreisverbände machen dabei mit. Ich denke, es geht weniger darum, dass man es nicht kann, sondern so die Berührungsängste, sich durchzuringen, das mal auszuprobieren, sich damit zu beschäftigen. Da haben wir bei der EOD alle Formen und Varianten, dass Leute sich komplett verweigern, bis eben. Ich nehme immer gerne ich glaube, über 80 ist die Frau Claire aus Hessen, die sich eisern, alles, ne, egal ob Telefonkonferenz oder Bürgerdialog, Online-Bürgerdialog, irgendwelche Workshops, die alles ausprobiert, die auch Mail-Versandsysteme ausprobieren möchte, die ist einfach offen. Offen und probiert aus und guckt, was passt denn für sie. Und ohne diese Offenheit geht es halt nicht. Und ich glaube, das ist auch eine der Lehren, die ich aus dem letzten Jahr ziehe. Viele Menschen sind auch im hohen Alter in der Lage, an einer Videokonferenz teilzunehmen. neue Tools sich anzueignen, unterschiedliche Tools zu nutzen. Aber es braucht eben eine gewisse Offenheit. Und die Verbände in der Europa-Union, die mit Menschen gesegnet sind, die genau das sind, offen und bereit, sich reinzufuchsen und auszuprobieren, die kommen besser durch die Pandemie als die anderen, wo im Prinzip das Verbandsleben, Vereinsleben fast komplett zusammengebrochen ist. Die gibt es auch leider.
Mhm. Und was würdest du sagen, wenn, also, es ist natürlich eine schwierige Frage, weil das ist immer entweder, also, ne, zum einen, zum anderen, würdest du sagen, die Pandemie bringt eher so einen positiven Modernisierungsschub, so quasi ein positives Saldo, oder würdest du sagen, okay, dass dieser Einbruch dieser Vereinsaktivitäten über die vergangenen Monate, das wird uns noch lange beschäftigen und das ist ein großes Problem?
Das sowohl als auch. Eindruck. Okay. Also wenn ich mir die Mitgliederzahlen angucke, das hat man zu Beginn der Pandemie nicht so gemerkt. Dann eben so letzter Herbst hat man das mehr gesehen und jetzt schlägt es voll durch. Wir verlieren Mitglieder. Wir verlieren mehr Mitglieder, als dass wir gewinnen. Und es sind vor allem auch Ältere, die austreten, weil die persönliche Begegnung nicht mehr haben. Das ist das, warum die bei uns sind, warum die eben mal mit auf eine Studienreise gehen oder wenn europäisch gekocht wird oder diskutiert wird, deshalb sind die dabei und da, das kann man natürlich auch, diese Geselligkeit. Es gibt Mittel und Wege, aber es ist doch am Ende, das wissen wir, glaube ich, auch alle drei selber, nicht dasselbe. Und da haben wir schon auf jeden Fall einen Aderlass zu beklagen. Und ich hoffe, dass sich die Situation zeitnah ändert, dass wir auch persönliche Begegnungen wieder haben, dann bin ich ganz optimistisch, weil eben bei vielen Verbänden hat es natürlich zu einer Lernkurve und zum Modernisierungsschub geführt. Aber es gibt auch, weiß ich, auch aus den Landesverbänden, Kreisverbände, die hatten sich gerade neu wieder auf den Weg gemacht, was zu tun und sich zu engagieren. Und die wurden halt komplett ausgebremst. Und da ist die Gefahr jetzt groß, dass die wieder einschlafen. Das ist durchaus da, aber es gibt eben auch viele Kreisverbände, die haben sich eingestellt auf die Bedingungen, so gut es eben geht, aber es ersetzt nichts, eine persönliche Begegnung, nichts, ein Gespräch bei einem Glas Wein oder bei einer Pizza oder eine schöne Erfahrung auf einer Studienreise oder sonst irgendwelche schönen Erfahrungen auf einer Gremiensitzung am Rande. Das ist ja auch mit das Schönste an einem Landeskongress, einem Bundeskongress, wenn man eben in den Pausen miteinander quatscht und Leute eben sieht, die man schon sehr lange nicht gesehen hat, auch in normalen Zeiten. Das ist eben der Mehrwert, den wir bieten und den gibt es eben halt jetzt, gibt es einfach nicht oder halt nur ganz, ganz begrenzt. Und ja, wir sehen, dass der Mittelbau, so Leute ab 30 verstärkt eintreten tatsächlich, aber das wiegt das noch nicht auf, was wir gerade eben verlieren.
Ja, danke für die ehrliche Einschätzung. Das ergibt sich ja dann so ein bisschen so ein gemischtes Bild. Ich glaube, das bringt uns ganz gut zum Ende des Podcasts. Und zwar frage ich ja immer, hey, was ist euer Wunsch für die JEF? Und bei euch frage ich natürlich, ne, angesichts der vergangenen Monate oder vielleicht auch Jahre, die ihr schon dabei seid, was ist denn euer Wunsch für die Zukunft der Europa-Union? Genau, Inga, vielleicht möchtest du anfangen.
Ich würde mir wünschen, dass, auch weil wir ja hier so zwischen JEF und EOD unterwegs sind im Podcast, dass wir uns an der JEF ein gutes Beispiel nehmen. Und ich würde mir wünschen, dass viele super engagierte Leute in den Vorstand, also das Präsidium, eintreten. So ist das Präsidium. Natürlich muss man sich wählen lassen, man muss gewählt werden. Dass die Leute motiviert sind, die auch engagiert sind, im Präsidium zu sitzen und da viel konstruktive Arbeit gemacht werden kann. Ja, also mehr wirklich ganz konkretes Engagement und Zeitinvestment und auch Commitment, das würde ich mir wünschen.
Danke, Inga. Wie ist es bei dir, Sandra?
Mit Blick auf die Zukunft, würde ich sagen, in vielen Verbänden stehen Generationswechsel an und ich hoffe, dass dieser gelingt eben, dass es noch mehr gelingt, jüngere Leute in die Vorstandsarbeit einzubinden. Wir wissen alle, Ehrenamt ist gehörig unter Druck aufgrund unterschiedlicher äußerer Bedingungen, sei es eben auch bei der JEF eben Bachelor- und Master vollgepackte Studienpläne, die kaum Raum und Zeit lassen für ehrenamtliches Engagement. Und bei der EOD ist die Herausforderung gerade für die nächsten Jahre in vielen Verbänden Nachfolger für und Nachfolgerinnen für Vorstandsposten zu finden. Und das ist meine große Hoffnung, dass das gelingt.
Okay, vielen Dank für eure Einblicke. Danke, dass ihr beide da wart und mit uns eure Eindrücke und Wünsche geteilt habt. Genau, macht's gut und vielen Dank für eure Teilnahme.
Gerne.
Und mit diesen Worten endet dann die quasi Jubiläums-10. Folge des Podcasts. Dieses Mal habe ich tatsächlich kein Material, auf das ich euch hinweisen will, außer vielleicht der Tipp, wenn ihr euch ein bisschen für die Geschichte der Europa-Union interessiert, kann man auf Wikipedia schon ein bisschen was finden. Das wäre ein guter Start, um ein bisschen mehr darüber zu hören. Und normalerweise an dieser Stelle würde ich ja jetzt sagen, was die nächste Folge ist. Aber heute ist das ein bisschen anders. Nämlich werde ich in der nächsten Folge nicht mehr dabei sein. Ich übernehme nämlich demnächst wieder mehr Aufgaben im Landesverband der JEF. Und deswegen an euch, HörerInnen, wenn ihr Lust habt, Podcast-Host zu werden, lasst uns das doch wissen. Wäre super, wenn ihr schon ein bisschen Erfahrung in der JEF habt, aber ihr müsst natürlich keine Profis sein, nur euch vielleicht schon mal ein bisschen auskennen, damit ihr wisst, was ihr fragen könnt. Genau, wenn ihr Fragen dazu habt, euch nicht sicher seid, ob ihr die Geeigneten seid oder nicht, dann schreibt uns doch bitte an podcast@jef.de, dann können wir mal gucken. Wir freuen uns auf jeden Fall über alle, die Lust haben, das zu machen, und einarbeiten würde ich euch natürlich auch. Genau, und an dieser Stelle bleibt mir dann zu sagen, Danke zu sagen bei all meinen HörerInnen. Als ich den Podcast übernommen habe, habe ich nicht gedacht, dass tatsächlich so viele zuhören werden. Wir haben ja die Analytics, die wir sehen können. Deswegen freue ich mich, dass ihr alle dabei seid, dass ihr irgendwie wahrscheinlich hoffentlich einen Mehrwert aus diesen Folgen zieht. Genau, vielen Dank, dass ihr dabei geblieben seid und zugehört habt. Und außerdem nehme ich mir gerade noch die Freiheit raus, selber meinen Wunsch für die JEF an dieser Stelle loszuwerden, weil ich mich natürlich auch die ganze Zeit gefragt habe, während ich diesen Podcast moderiert habe, okay, was würde ich denn eigentlich antworten? Und natürlich gibt es da ganz viele Antworten und an dem einen Tag mehr das und an dem anderen Tag mehr das. Aber ich wünsche mir, glaube ich, für die JEF vor allem, dass die so divers bleibt, wie sie jetzt ist. Ich weiß, dass in ganz vielen Aspekten die JEF nicht divers ist. Das ist mir absolut klar. Darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Aber trotzdem, glaube ich, ist die JEF ein Ort, wo ganz viele unterschiedliche Leute zusammenkommen können. Nämlich zum Beispiel Star Trek Nerds oder auch irgendwie Karrieristen, die am Ende in Brüssel landen. Oder manche Leute, die ganz crazy Tagesabläufe haben und irgendwie erst um 3 Uhr mittags aufstehen. Also es gibt diese Vielfalt schon und deswegen hoffe ich, dass die sogar noch ausgebaut wird und ganz viele unterschiedliche Leute zur JEF finden, die alle ihre unterschiedlichen irgendwie Skills und Ideen mitbringen können. Und dabei natürlich, dass wir auch unsere Überparteilichkeit behalten, weil wenn ich jetzt so auf 7 Jahre JEF-Geschichte zurückgucke, weiß ich, dass mir das auf jeden Fall geholfen hat, einen großen Teil meiner Vorurteil oder meiner inneren Polarisierung quasi zu überwinden, und dafür bin ich halt auf jeden Fall super dankbar. Genau, und natürlich hoffe ich für die JEF, dass sich jemand findet, um diesen Podcast zu übernehmen. Wir sind da hinter den Kulissen natürlich an der Suche. Von daher könnt ihr vielleicht eine größere Pause erwarten, bis es die nächste Folge gibt, aber ich bin zuversichtlich, dass es da bald wieder neue Folgen gibt. Genau, bis dahin von mir, macht's gut, bleibt aktiv in der JEF, wie ihr gerade seid. Alles Gute, ciao.